Grügogernoss in Gumo.
Gumogenoss und Dalekta.
Was liegt an?
Heute ist dein Tag und deine Möglichkeit zu beweisen, dass Anarchisten reden, lesen können. Nicht reden, das können sie auf jeden Fall.
Reden haben wir, glaube ich, in den vergangenen 8 Wochen schon zur Genüge bewiesen. aber ja, ich. Das ist jetzt ein bisschen blöd tatsächlich, weil wir reden heute darüber, dass wir lesen können, beziehungsweise wir sprechen heute, ich werf's jetzt direkt einfach mal rein, wir sprechen heute über Bücher, die wir euch empfehlen wollen, die ihr hier zuhört. Mein Problem an der Stelle ist jetzt tatsächlich, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, du, Laura, alle die Bücher, über die du gerne sprechen willst, vorliegen hast und in die Kamera halten wirst. Ich befinde mich jetzt in der unangenehmen Situation, dass ich gerne beweisen möchte, dass AnarchistInnen lesen können. Ich aber einige der Bücher tatsächlich hauptsächlich als Hörbuch konsumiert habe. Es ist jetzt reichlich unangenehm für mich.
Ja, ich glaube, da können wir dir den Benefit of a Doubt irgendwie zukommen lassen und sagen, im Notfall hättest du sie auch lesen können. Aber weil du so ein vielbeschäftigter Mann bist, musstest du halt auf Hörbücher zurückgreifen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, vielleicht ist das ganz nett, um damit mal reinzugehen. Übrigens, ich kann auch beweisen, dass ich lesen kann, weil AnarchistInnen können zumindest Comics konsumieren. Für alle, die diesen Podcast jetzt hören und nicht sehen, ihr könnt auch auf YouTube vorbeischauen. Dort hättet ihr jetzt gesehen, wie ich meine Asterix-Tasse in die Kamera halte. Aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist der, wie konsumierst du denn gerne Literatur oder wie liest du denn gerne? Weil mir persönlich, ich habe es eben schon angesprochen mit Hörbüchern, ich mag es einfach wahnsinnig gerne, wenn ich mir Literatur auf die Ohren hauen kann und dann entweder Sport mache. Ich bin sehr gerne am Schwimmen und habe dafür solche Kopfhörer, die quasi ein MP3-Player sind und dann kann ich mit denen schwimmen und mir was anhören. Oder wenn ich halt irgendwelchen Aufgaben nachgehe, wenn ich aufräume oder wenn ich koche oder irgend sowas mache. Beim Kochen habe ich festgestellt, mache ich es eher nicht mehr, weil ich da dann oft doch darauf angewiesen bin, Dinge zu hören. Das ist keine gute Kombi. Um die Geschichte
brennt.
Nicht allzu weit. Bitte?
Wenn es plötzlich brennt.
Ja, zum Beispiel, ja, oder wenn so eine Uhr geht oder wenn Wasser kocht und ja. Aber grundsätzlich höre ich einfach sehr gerne und mache nebenbei andere Dinge. Wie ist es denn bei dir? Wie führst du dir denn gerne Literatur zu Gemüte?
Also erstens viel zu wenig. Das ist mir auch aufgefallen, als wir letzte Woche beschlossen haben, heute über Bücher zu reden, dass ich wirklich viel zu wenig lese oder Bücher konsumiere, wie auch immer. Und mir dann auch aufgefallen ist, dass so viel meiner politischen Bildung eher aus so Bildungsveranstaltungen und Austausch mit GenossInnen und kurzen Textabschnitten kommt, was blöd ist, weil da verpasse ich sicherlich vieles, was sehr interessant wäre. Ansonsten normale Bücher, also jetzt nicht Sachbücher, will ich mal sagen, höre ich auch gerne als Hörbuch, einfach weil ich da das Gefühl habe, es ist nicht allzu schlimm, wenn ich da mal was verpasse. Viele meiner liebsten Bücher habe ich mir dann trotzdem gekauft, um sie mir ins Regal zu stellen, obwohl ich sie nie wirklich gelesen habe, einfach fürs Gefühl. Wenn es jetzt um Literatur geht mit politischem Anspruch, dann versuche ich schon tatsächlich, sie auch richtig zu lesen, weil ich sehr gerne auch Dinge markiere und unterstreiche. Ich habe das Gefühl, dann lerne ich ein bisschen besser und merke mir die Dinge ein bisschen besser. Ich habe aber auch leider den Hang dazu, Bücher nicht zu Ende zu lesen. Genauso wie ich den Hang dazu habe, Filme nicht zu Ende zu gucken oder Serien mittendrin zu beenden. Ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne hat wirklich stark durch das Medium, auf dem ich ja selber Videos produziere, gelitten. Aber da können wenige Menschen sich, glaube ich, von absprechen. Hast du das auch schon erlebt bei dir?
Das tatsächlich weniger. Ich finde es eine sehr interessante Entwicklung, was du ansprichst. Wobei ich da jetzt schon mehrfach gehört habe, und das klingt mir plausibel, dass diese Geschichte mit der Aufmerksamkeitsspanne, dass sich das in zwei verschiedene Richtungen quasi entwickelt momentan. Also dass entweder sehr kurzformatige Sachen angenommen werden oder sehr lange, detailreiche, ausschweifende, wenn man so will. Und das ist was, was ich, ja, glaube ich, so aus meinem eigenen Konsumverhalten so ein Stück weit bestätigen kann, dass ich entweder mich mit Dingen sehr im Detail und sehr genau auseinandersetze oder eben solche Formate konsumiere, die dann, was weiß ich, so ein 18-stündiges Hörbuch sind oder gerne auch mal ein längeres Format auf YouTube, das dann 2-3 Stunden geht und klassischerweise die Interviews von Jung und Naiv passen da sehr gut rein, die einfach extrem ins Detail gehen und sehr viel Raum einnehmen oder eben wie die Plattform, auf der wir beide oder die Plattformen, muss man ja sagen, auf der wir beide öffentlich Content produzieren, hauptsächlich eben, ja, so bis zu 3 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ist beides etwas, was ich sehr gerne mache und was wohl dem durchschnittlichen Bild so ein Stück weit entspricht, was gerne gemacht wird. Aber ja, so mittellange Sachen tatsächlich gar nicht oder nur sehr selten. Beziehungsweise da muss ich mich dann anstrengen, dass ich wirklich dabei bleibe und mich darauf einlasse, obwohl ich weiß, es wird in 2 Stunden schon vorbei sein.
Ja, ich verstehe das vor allem mit diesen Arten auf YouTube, erlebe ich das bei mir auch, dass ich da gerne sehr lange Videos auch schaue, beziehungsweise da auch eher höre, das ist auch so ein Nebenbei-Ding. Wobei ich auch sagen muss, dadurch, dass ich mich ja beruflich auf zweierlei Ebene, das ist bei dir ja genauso, mit Politik beschäftige einerseits, haben wir beide die Funktion als Influencerin, andererseits sind unsere richtigen Jobs ja auch im Kontext der Politik verortet. Ich habe oft auch in meiner Freizeit dann keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann oft den Hang eher so, weiß nicht, ich bin auch so ein True Crime Girlie, zu niemandes Überraschung mag das Goth Girl tote Dinge und Geschichten über Mord und Totschlag. Ist jetzt auch nichts, was niemand erwartet hätte. Aber das ist, ja, das ist dann so eher die Art von Content, die ich in meiner Freizeit oft konsumiere. Vielleicht auch gut für meine mentale Gesundheit, auch wenn das eine komische Aussage ist, wenn man sie ein bisschen weiter denkt.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, tatsächlich etwas, ja, ich zumindest finde es absolut nachvollziehbar, dass man sich dann so ja komplett in eine andere Richtung als das, was einen ohnehin im Alltag permanent umgibt, verhalten lässt oder ja sich davon ja ablenken lässt. Und ich finde das durchaus nachvollziehbar. Ich meine, das ist True Crime ist da eine Geschichte, die spricht mich persönlich jetzt nicht so an, aber ich hab's auch sehr gerne in meiner Freizeit, wenn ich einfach mir irgendwelche ja Krimis oder Thriller, wenn ich die lese oder mir eben auf die Ohren hau. Also ich kann das sehr gut verstehen, das geht ja beides in eine sehr ähnliche Richtung auch. Nur der Unterschied besteht dann, glaube ich, hauptsächlich darin, dass das eine eben Fiktion ist und das andere nicht. Ansonsten, was ich tatsächlich auch noch sehr gerne konsumiere, sind so ja naturwissenschaftliche Sachen, die von denen ich so absolut keine Ahnung habe, die ich einfach ja, wo ich überhaupt kein Vorwissen und überhaupt keinen Zugang dazu mitbringe, aber dadurch die ja dadurch, dass es halt sehr viel so sehr leichte und zugängliche unterhaltende Literatur dazu gibt, finde ich da dann eigentlich immer einen Zugang und ja, bin da sehr, sehr interessiert immer dran, wenn mir Harald Lesch irgendwas erklärt.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich finde solche Thematiken auch sehr spannend. Ich habe es viel auch mit so, naja, nicht Archäologie im Sinne von, ich habe ein tatsächliches Verständnis von Archäologie, ich kann nicht mal das Wort aussprechen, aber das ziehe ich mir tatsächlich auch gerne auf Instagram rein, wenn Leute dann über sowas reden und irgendwelche Gesteinsstrukturen und was man darin erkennen kann und sowas. Das finde ich auch sehr spannend. Und ich glaube, mein Hang zu True Crime kommt auch noch ein bisschen davon, dass ich ja auch einen psychologischen Hintergrund habe, und ja selber auch schon im Maßregelvollzug und der forensischen Nachsorge so meine professionellen Erfahrungen gemacht habe, Gott sei Dank keine privaten Erfahrungen. Und da hat ja jeder so ein bisschen sein Steckenpferd. Aber ich glaube, bevor wir dazu sehr abschweifen, sollten wir mal über die Bücher sprechen, die wir uns ausgesucht haben. Magst du vielleicht anfangen? Ich glaube, deine Bücher sind noch mal ein bisschen unterschiedlicher als die, die ich mir hier rausgesucht habe.
Sehr gerne. Ja klar, kann ich gerne machen. Ich schaue jetzt gerade mal. Ich mache mir. Ich blende das dann im Nachhinein nach Möglichkeit ein auf YouTube und werde die grundsätzlich die Bücher werden wir auch noch mal in der Beschreibung des Podcasts beziehungsweise des Videos verlinken. Und genau, ich würde jetzt einfach mit dem Buch der drei, das ich tatsächlich gelesen habe, beginnen. Gelesen habe ich es tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es dazu keine, zumindest keine mir bekannte Hörbuchfassung gibt. Ich habe mir dazu auch schon überlegt, dass ich das selber mal einsprechen könnte, einfach weil das etwas ist, was ich vermisse. Und es ist jetzt kein allzu dickes Buch und es ist, beziehungsweise vom Autor ist es schon eines der umfangreicheren, aber ja, es ist einfach was, was ich vermisse. Und da wir ja wissen, dass AnarchistInnen nicht lesen können, wäre das einfach ein Service an der Allgemeinheit, es ihnen trotzdem zugänglich zu machen. Ich spreche von Peter Kropotkins Werk Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Das ist, ich habe ein bisschen geschwankt zwischen zwei verschiedenen Büchern von Kropotkin. Das ist eben einmal die gegenseitige Hilfe und auf der anderen Seite die Eroberung des Brotes. Beides würde ich sagen, so ja, anarchistische Grundlektüre, die so ein bisschen ja dahin führt zur Weltanschauung von Kropotkin. Und es war mir an der Stelle, wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir drei verschiedene Bücher machen. Es war mir wichtig, dass einmal Kropotkin dabei ist, eben einmal, weil ich finde, dass seine Erklärung seiner Weltanschauung sehr gut zugänglich ist und einfach ein extrem gutes Fundament legt für eine politische, ja, Weltsicht und eine politische Analyse. Und da ist dann die gegenseitige Hilfe in meinen Augen das Bessere der beiden Bücher, weil, oder das Geeignetere der beiden Bücher, weil einfach in meinem Empfinden der Einstieg und der Zugang dazu leichter ist und die darauf aufbauend dann die Eroberung des Brotes sehr gut etwas ist, was man dann noch weiterlesen kann und darauf dann aufbauen. Inhaltlich ist es eine Analyse zu Peter Kropotkin noch ganz kurz. Er war ein Naturwissenschaftler ursprünglich im russischen Zarenreich, der unter anderem die Beringstraße, ich meine, erstmals kartiert hat, also diese die Meerenge zwischen Russland und Alaska und auch ansonsten in der Geologie meines Wissens recht viel Pionierarbeit tatsächlich geleistet hat. Nebenbei im russischen Zarenreich eben ein russischer Adliger, der mit dem Zarentum und den Herrschaftsverhältnissen dennoch gebrochen hat und sich deshalb auch mehrfach in Haft befand. ganz wilde Lebensgeschichte am Ende letztlich hatte mit verschiedenen Gefängnisausbrüchen und Flucht über die verschiedensten Länder, Verschleppungen und dann in der Schweiz sehr viel veröffentlicht hat. Die Lebensgeschichte von Kropotkin unfassbar spannend, was er geschrieben hat, unfassbar wichtig meiner Meinung nach. Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt, um darauf zurückzukommen, das habe ich jetzt vorangestellt, ist etwas, das von einem sehr wissenschaftlichen Ansatz letztlich ausgeht. Also Kropotkin beschreibt in einem historischen Überblick, beginnend in der, ja, in der vorantiken Menschenwelt, also als vor der Sesshaftwerdung des Menschen, bis letztlich dem, was zu seiner Zeit die moderne Welt war. Also wir sprechen hier von der Zeit vor den Weltkriegen. Wir befinden uns in der, ja, letztlich wirklich in dem, was man als Moderne bezeichnen kann oder die Anfänge der Moderne. Da muss ich gestehen, bin ich historisch jetzt nicht so fit, um festzulegen, wann die Moderne begonnen hat und wann sie geendet oder egal. Also wir sprechen von einer Zeit, in der die Moderne, so wie ich sie verstehen würde, begonnen hat. Von einer Zeit, in der die Industrialisierung bereits im Begriff war, stattzufinden. Und er beschreibt eben über diese Zeiträume, wie Menschen gegenseitig sich in verschiedenen Verbünden immer wieder zusammengetan haben und die Möglichkeit oder die ihre Möglichkeiten einfach immer wieder dadurch erweitert haben und gefestigt haben, dass sie im Verbund gearbeitet haben und dass sie zusammengearbeitet haben, dass sie in dem Sinne zusammenarbeiten, was wir heute vermutlich als sozialistisch begreifen würden. Und er zeigt in diesem Buch eine Kontinuität auf, der er gleichzeitig gegenüberstellt, wie durch Macht oder durch Kräfte, die im Besitz der Macht waren oder die Einfluss hatten, die in Hierarchien dachten und Hierarchien aufrechterhalten haben, immer wieder der Versuch unternommen wurde, diese Verbünde der Menschen, ob es jetzt ganz früher einfach Gruppen waren, ob es Clanstrukturen, ob es Sippenstrukturen waren. Im Mittelalter sind dann ganz prominent die Gilden und die Verbünde von einzelnen Handwerken, sowas wurde dann immer und immer wieder zerschlagen. Ob nun mit Gewalt oder durch Zersetzung wurden solche Verbünde von Menschen einfach immer wieder aufgelöst und Menschen, anstatt eben zusammenzuarbeiten und ihre gemeinsamen Interessen gemeinsam zu verfolgen, in Konkurrenzsituationen getrieben. Und das ist etwas, was sich eben durch dieses ganze Buch zieht. Und Kropotkin stellt dann sehr nachvollziehbar dar, weshalb das einerseits geschieht, weshalb Menschen sich in solchen Verbünden zusammentun und sich zusammenschließen, weshalb es Kräfte gibt, die damit ein Problem haben und das zerschlagen und letzten Endes dann, weshalb wir darauf hinarbeiten sollten, wieder in solchen solidarischen und letzten Endes basissozialistischen Verbünden zusammenzukommen. Und das ist das Buch ist, finde ich, leicht zu lesen und ich kann es wirklich nur jedem Menschen empfehlen. Eine Sache gibt es, die ich dazu, die mir wichtig ist, dazu zu sagen. Das Buch ist sehr alt. Es ist von, ich meine, 1800. Ich habe es ehrlicherweise gerade nicht im Kopf, aus welchem Jahr genau es ist. Das hat zur Folge, dass es zu diesen Zeiten auch schon übersetzt wurde und deshalb die in deutscher Sprache erhältlichen Versionen dieses Buches teilweise eine Sprache nutzen, die für Menschen einfach verletzend sein kann. Es ist einfach eine diskriminierende Sprache, die in Teilen verwendet wird. Wir sprechen hier eben auch, Kropotkin nimmt, um Dinge zu belegen, einfach immer wieder indigene Völker, die er zu Rate zieht, und entsprechende Begrifflichkeiten fallen dann in den damaligen deutschen Übersetzungen dann mit rein. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob das im Original auch so ist. Was ich sagen kann, ist, dass es in den vorhandenen Übersetzungen, zumindest in denen, die mir bekannt ist, eben so der Fall ist. Das ist etwas, worauf man sich einstellen sollte, wenn man das liest. Genau. Das nur als Content Note mit dazu.
Klingt sehr spannend. Ich finde, wir haben ja auch schon letzte Woche ein bisschen über Gemeinschaft geredet und den Stellenwert von Gemeinschaft. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so einen allgemeinen Überblick, würde ich behaupten, darüber, wie AnarchistInnen, sage ich mal, Herrschaftsstrukturen analysieren. Und was sie meiner Auffassung nach mit MarxistInnen ja auch überein haben, da können wir gerne auch gleich nochmal, wenn ich mein erstes Buch vorstelle, darauf zurückkommen, ist, dass der Staat als solches kritisiert wird, der Staat als Herrschaftsform, beziehungsweise so, wie der Staat Macht eben ausübt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, klingt das in dem Buch auch ein bisschen an, so in der Ecke von, es wurde immer wieder zerschlagen. Es klingt aber auch so ein bisschen so, als wäre der Mittelpunkt eher so eine Konkurrenz und dass vielleicht Gemeinschaften auch in sich dazu getrieben werden, zu brechen, auseinanderzubrechen. Das finde ich sehr spannend. Ich finde, Konkurrenz ist ein Phänomen, was ja sowohl in der Mensch- als auch in der Tierwelt natürlich existiert, aber auf sehr verschiedene Arten. Also am Ende des Tages geht es immer ums Überleben. Das ist das, was so am zentralsten, glaube ich, in uns verankert ist. Ne? Der Mensch möchte überleben, jedes Tier möchte überleben. Wohin das aber in der Menschengeschichte mutiert ist, ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, wie Tiere sowas ausleben. Ich weiß nicht, ob du da noch mal mehr Einsicht zu hast aus diesem Buch heraus.
Also es ist tatsächlich ein spannender Punkt, den du da ansprichst, weil das eben ein Punkt ist, der sehr, ja, dieser Sozialdarwinismus, wie es ja gerne genannt wird, ist ja etwas, das immer wieder mal gerade aus rechten, aus liberalen Kreisen oder libertären Kreisen ja vorgetragen wird, dass das ein valides Konzept sei. Was ja vollkommen außer Acht lässt. Und darauf wird eben in dem Buch auch mit eingegangen. Deswegen bin ich dir dankbar, gerade, dass du es nochmal mit ansprichst, dass innerhalb von Arten es sehr, sehr unüblich ist, dass eine wirkliche Konkurrenz im engeren Sinne zwischen den Individuen besteht, sondern der Antrieb innerhalb von Arten ist eigentlich immer der Erhalt der Art. Was eben auf Menschen zutrifft und oder Menschen bilden da eine Art, so wie viele andere Tierarten eben auch. Und der Antrieb ist dann eben meistens nicht, dass einzelne Individuen sich gegen andere durchsetzen. Das wird aber, oder dass die Evolution dafür da sei, dass sich innerhalb einer Art immer die Stärksten durchsetzen, wie es ja gerne eben in diesem Konzept gedacht wird, sondern dass Arten dadurch ja letztlich wachsen und sich festigen können, indem sie am besten angepasst sind. Also es geht eben nicht um das Überleben des Stärksten oder der stärksten Individuen, sondern darum, dass sich die Art am besten anpasst. Und da ist innerhalb der Menschheitsgeschichte hat sich da so ein bisschen herauskristallisiert, dass die ja, dass der Mensch dadurch gut dadurch vorankommt, dass er eben zusammenarbeitet. Dazu noch ein weiterer kurzer Aspekt, weil es gerne ja mal in der Diskussion, eben wenn es um die Herrschaft geht, das Ganze so ein bisschen auf den Kapitalismus verkürzt wird. Tatsächlich ist das etwas, dieses Zerschlagen von Gemeinschaften und von Interessensvertretungen von Menschen, etwas, das nicht nur den Kapitalismus auszeichnet, sondern was wir auch in letztlich allen anderen Herrschaftsformen beobachten können. Bestes Beispiel in der in feudalen Herrschaftssystemen wie der Monarchie ist das auch etwas, was eben nicht gerne gesehen wird, dass sich der Plebs zusammenrottet. Deswegen danke für diesen Hinweis.
Sehr gerne. Es ist auch eine super Überleitung auf mein erstes Buch, denn so als MarxistInnen ist ja natürlich unser Gott ist Karl Marx himself. Also diesen Namen hört man, glaube ich, selten. Es gibt keinen Namen, der öfter fällt als der von Karl Marx, wenn man sich in den Kreisen bewegt, in denen ich mich bewege. Und auch Marx hat natürlich sich damit auseinandergesetzt, wie die Gesellschaft zu dem geworden ist, diese eben heute ist. Es wird auch historischer Materialismus. Es ist immer die Frage nach Produktionsverhältnissen bei Marx, die ja unabhängig von Kapitalismus schon immer was heißt schon immer, aber schon lange Zeit in Ungleichgewicht liegen. Du hast es gerade angesprochen mit den Feudalherren. Es gab den Sklavenhandel. Es sind sehr komplexe Zusammenhänge und auch schon sehr weit zurückliegende Zusammenhänge, die auf die heutige Zeit und oder auch auf die Zeit Marx sehr große Einflüsse gelegt hat. Marx geht natürlich über diesen historischen Materialismus weiter. Er schaut sich die Ökonomie an, er schaut sich Konzepte von Staat, von Krisen an, er spricht von Ideologie. Wenn man von Marx spricht, spricht man von unendlich vielen Aspekten, die er eben besonders gut geschafft hat, zusammenzufassen. Leider allerdings auf eine Art und Weise, die selbst den besten Akademiker teilweise stottern lässt. Dementsprechend mein erstes Buch. Es ist von Ernest Mendel. Ich weiß nicht, wie gut man das Cover jetzt sehen kann. Wir können es auch noch mal einblenden. Und es ist die Einführung in den Marxismus. Es ist kein besonders dickes Buch. Ich finde, das geht ganz gut durch. Und es fasst eben all diese Fragen des Marxismus meiner Meinung nach sehr leicht und verständlich zusammen und bleibt dabei sehr grundlegend. Also ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, das Kapital zu lesen. Ich habe versucht, das Kapital zu lesen. Ich bin gescheitert daran, das Kapital zu lesen. Ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so. Und würde ich zu viel über dieses Buch sprechen, würde ich mich in marxistischer Theorie verlieren. Was ich sagen kann, ist, dass Mendel es sehr gut schafft, wie gesagt, Dinge simpel, relativ simpel zusammenzufassen und auch ein bisschen Ausblick zu geben darauf, was man tun kann, was vielleicht auch heute sich ein bisschen verändert hat, wie man Dinge einschätzen muss, auch aus heutiger Sicht. Ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Jahr das Buch ist. Es ist auf jeden Fall nicht 2000 irgendwas. Ja, er hat zwischen 1923 und 1995 gelebt. Ich denke, ungefähr in den 60ern hat er dieses Buch geschrieben. Auch in diesem Kontext muss man es betrachten. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es eine gute Einführung ist, um dann Marx vielleicht tatsächlich selbst zu lesen und besser zu verstehen, ohne direkt aufzugeben, weil es ja nun doch sehr schnell sehr komplex wird und Marx ja ein Ökonom war und kein Lyriker.
Kein Lyriker ist schön, schön beschrieben. Tatsächlich ist mir jetzt gerade kurz der Stolz aufgeploppt, weil ich das Kapital tatsächlich gelesen habe. Aber tatsächlich ist es genau wie du sagst, Marx ist kein Lyriker, Marx war kein Lyriker und ja, also man muss sich tatsächlich durchquälen und deswegen bin ich auch ganz stark der Meinung, und ich glaube, dass es da ja auch innerhalb linker Kreise einen weitestgehenden Konsens darüber gibt, auch unter SozialistInnen, dass wir, ja, glaube, also dass du Marx nicht zwingend gelesen haben musst, du aber mit der Theorie, wenn du, zumindest wenn du darüber sprichst, vertraut sein solltest. Und da ist Literatur, die das in etwas verständlichere Worte packt, durchaus etwas, worauf man zurückgreifen sollte, glaube ich, in vielen Fällen, weil dieses, viele neigen da, glaube ich, dazu, sehr auf Marx an sich zu bestehen. Und das ist, glaube ich, nichts, was man tun sollte. Und ich glaube, inzwischen haben wir uns so weit weiterentwickelt, dass da Konsens darüber besteht, dass es nicht Marx selbst sein muss, sondern auch gerne Literatur sein kann, die ihn verständlich wiedergibt.
Definitiv. Also ich glaube, das Kommunistische Manifest ist eine Lektüre, die man sich auch mal ansehen und durchlesen kann. Sie ist sehr kurz und wesentlich verständlicher als das Kapital. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es zwangsläufig ist, um ein guter Marxist zu sein, was auch immer das bedeuten soll, das Kapital gelesen zu haben. Und ich glaube, es ist auch eine Sache, die sicherlich Menschen abschreckt, wenn es darum geht, eben einen Zugang zu bekommen zu solchen Theorien, dass es oft oder lange oder vielleicht auch nur in manchen Kreisen auch elitär zugeht oder zuging, wenn es eben um solche Literatur geht. Und ich meine, man erlebt das auch heute noch. Das Niveau, auf dem teilweise diskutiert wird, ist sicherlich für Menschen, die sehr tief in diesem Thema drin sind, angemessen. Und es ist ja auch richtig und wichtig, dass wir auch auf sehr hohem und analytischem Niveau über den Marxismus oder Sozialismus oder insgesamt linke Themen sprechen. Ich glaube aber, dass das für viele Menschen nicht machbar ist, also vielleicht auf lange Sicht machbar ist, aber auf kurze Sicht nicht machbar ist. Und es nicht umsonst Menschen gibt, die Marx studieren, also tatsächliche Professoren, die sich mit Marx auseinandersetzen. Und das ist für jemanden, der, weiß ich nicht, vielleicht 40 Stunden die Woche arbeitet und ein Kind hat und vielleicht noch ein anderes Hobby, nicht vorausgesetzt sein sollte, dass sie sofort Marx lesen und checken, sondern dass es gerade für Menschen, die viel anderes noch auf der Agenda haben, ein super Tool ist, eben solche Zusammenfassungen zu haben. Oder sich unsere Videos anzuschauen, die auch super Zusammenfassungen sein können.
Voll, voll. Nee, ich glaube, das ist was, worüber wir uns auch mal in aller Breite unterhalten können, eben dieses Elitäre. Das ist, weil eben gerade, weil du es ansprichst, ist es tatsächlich so etwas, ich habe nie studiert und gerade deshalb habe ich es, als ich noch erheblich jünger war, für notwendig gehalten, dann wenigstens in der Materie so belesen zu sein und habe deshalb, das war einer der Gründe, die mich dazu getrieben haben, Kapital zu lesen und mich da eben, wie ich es vorhin gesagt habe, durchzuquälen. Das ist, glaube ich, etwas, ja, einer der Fortschritte ist innerhalb der gesellschaftlichen Linken, dass das eben so nicht mehr vorausgesetzt wird. Gibt es diese Probleme natürlich noch immer, dass eben solche elitären Strukturen bestehen. Und nebenbei, deswegen halte ich es für so wichtig, dass solche Literatur, wie du sie beschrieben hast, existiert, dass auch, ja, es trotzdem wichtig ist in meinen Augen, dass eben die Theorie nicht verloren geht innerhalb der Arbeit, die wir machen. Also ich halte sie dennoch für sehr wichtig, auch wenn es oft kompliziert sein kann.
Definitiv. Eine Hand ohne Kopf ist flatterig. Ich habe vergessen, wie das Sprichwort geht. Aber sie macht nicht, nichts Gutes. So.
Safe nicht. Safe nicht.
Egal. Dein nächstes Buch.
Egal. Ja, ich habe vorhin schon kurz ein Konzept beschrieben, dass Menschen im Kern miteinander oder im Kern darauf ausgelegt sind und dafür gebaut sind, zusammenzuarbeiten und miteinander ja sich in Progression zu begeben und miteinander Fortschritte zu erarbeiten, dass Menschen aufeinander angewiesen sind und eben nicht in ständiger Konkurrenz zueinander stehen und auch nicht in ständiger Konkurrenz zueinander stehen wollen, von dem, wie sie geschaffen sind. Und darauf baut auch das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, auf. Das habe ich in der letzten Episode auch schon ganz kurz angerissen. Das heißt im Grunde Gut von Rutger Bregmann. und ist ein relativ neues Buch, ich glaube von 2016 um den Dreh dürfte es sein. Dieses Buch beschreibt auch eine Geschichte der Menschen und wie sie sich dazu entwickelt haben, dass sie miteinander kooperieren, dass Menschen gegenseitig sich unterstützen und versuchen oder den Antrieb haben, gemeinsam miteinander zu arbeiten im Kern, aber durch eine auf ständige Konkurrenz ausgelegte Gesellschaft dazu getrieben werden, eben sich anders zu verhalten, als es ihrer Natur entspricht und dadurch dann eben in ständiger Konkurrenz zueinander stehen. Er argumentiert in diesem Buch sehr gut nachvollziehbar und das Buch ist auch extrem unterhaltsam geschrieben. Also es ist jetzt nicht lustig oder so, aber mir persönlich geht es schon so, dass ich das Buch gehört habe zu dem Zeitpunkt und einfach ja sehr, sehr gerne zugehört habe, weil es eine sehr fesselnde Erzählweise ist, wie ich finde. Im Buch wird der Begriff aufgeworfen, der Mensch sei der Homo Papi. Also Homo Papi bedeutet so viel wie der Mensch, der Welpenmensch. Gleichzeitig wird die Evolutionstheorie oder die Kernaussage der Evolution, Survival of the Fittest, also das Überleben des am besten Angepassten, in der menschlichen Evolution umgedeutet zu Survival of the Nicest. Also es wird von der Idee ausgegangen, dass unter Menschen sich diejenigen am Ende des Tages durchsetzen, die am freundlichsten zu anderen sind. Und es wird auf eine Art und Weise verargumentiert, die ich für extrem gut nachvollziehbar halte und der ich am Ende des Tages auch glaube. Also das Buch macht die These auf, dass Menschen im Grunde gut sind, daher auch der Titel, glaube ich, und dass sie im Grunde zusammenarbeiten wollen und dass sie im Grunde kooperieren wollen und dass es auf den Menschen, dass der Mensch eben dafür gebaut ist, miteinander zu arbeiten, anstatt gegeneinander. Und das ist natürlich etwas, das unserem Wirtschafts- und Herrschaftssystem komplett entgegensteht, das eben ständig auf allen Ebenen rein durch Konkurrenz getrieben ist. Und dieses Buch eröffnet eben eine Perspektive, die daran berechtigte Zweifel sät einerseits, andererseits, aber so habe ich das erlebt, auch die Möglichkeit bietet, eben Hoffnung zu haben, dass, oder nicht nur Hoffnung zu haben, sondern die Möglichkeit zu sehen, dass wir auch anders agieren können. Und also ja, das ist wirklich eines der Bücher, die ich am dringendsten empfehlen kann, auch weil es sehr aktuell ist und vor ja nicht allzu alt ist und dadurch in einer Sprache verfasst ist, der man auch einfach sehr gut folgen kann.
Ja, ich glaube, wäre es dem Menschen etwas Natürliches in Konkurrenz zu leben, bräuchte es nicht so viel Propaganda, um uns davon zu überzeugen, dass es das Richtige ist. Ich finde, das ist immer ein ganz zentraler Punkt, wenn man sich mal überlegt, wie viele Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit wir denken, es wäre normal und es wäre ja, das Ziel aller Dinge, der Kapitalismus wäre das Beste der Welt. Würde man diese ganze Propagandamaschine einmal abstellen, würden die allermeisten Menschen, glaube ich, sehr schnell bemerken, dass es ihnen überhaupt nichts Angeborenes ist, ständig gegen seinen Nächsten zu kämpfen. Und eine Sache, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, einerseits habe ich auch im Kontext meines Studiums natürlich immer zu gelernt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Also die Psychologie besteht ja tatsächlich nicht nur aus der Störungslehre, sondern viel, 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 viel mehr daraus, dass wir lernen, was eigentlich normal ist. Und ich hatte eine ganze Vorlesung zur Sozialpsychologie und der, ja, der Begutachtung, wie Menschen eben in sozialen Kontexten agieren. Und etwas, was mich immer sehr traurig gemacht hat, als wir über diese Experimente gesprochen haben, war, dass man versucht hat, Affenbabys aufzuziehen. Und man hat zwei Versuchsgruppen und natürlich eine Kontrollgruppe wie immer gehabt. Und die eine Gruppe, die hat an einer Mutter aus Metall quasi gehangen und wurde dort gesäugt, hat Trinken bekommen. Und die andere wurde an einer Mutter besäugt, die eben mit Fell und Wärme etc. ausgestattet wurde. Beide waren nicht echt, muss man dazu sagen. Und das Affenbaby, was an der Mutter war, die rein aus Metall war, ist relativ schnell gestorben, obwohl es alle Nährstoffe bekommen hat, was es gebraucht hätte. Was ich damit nochmal unterstreichen möchte, ist diese soziale Enge und soziale Wärme, soziale Nähe ist das Grundsätzlichste, was es gibt. In den 50ern wurden auch noch Experimente mit Kindern gemacht, die insgesamt einfach in einen Käfig gesteckt wurden und kaum menschliche Begegnungen hatten oder gar keine menschlichen Begegnungen hatten, auch die sind gestorben. Also wenn es darum gehen würde, dass wir als einsame Krieger durch die Welt gehen und das ist, was uns nahe liegt und dadurch unser Glück dann bekommen, dass wir eben möglichst viel Konkurrenz erschaffen und dadurch möglichst erfolgreich werden, dann wären das auch Ergebnisse, die so nicht gefunden worden wären. Ohne menschliche Nähe werden wir, also als Kinder sterben wir und als Erwachsene werden wir verrückt. Ich finde, das merkt man ja auch an dieser Einsamkeitsepidemie, wie man sie nennt, die es ja gibt, dadurch, dass eben wir in einem sehr späten Stadium des Kapitalismus leben. Immer weniger Menschen treffen, immer mehr zu Hause sind, immer mehr zentral unser Dreh- und Angelpunkt auf die Arbeit verschoben wird, sind wir als Menschen ja auch einsamer geworden. Und ich glaube, keiner kann behaupten, dass das etwas Gutes ist.
Mit Sicherheit nicht. Ich meine, was ich da auch immer einen sehr wichtigen Punkt finde, der gerne mal außer Acht gelassen wird: Der Mensch ist ein Säugetier, das oder generell ein Lebewesen, das bis zu 25 Jahre, glaube ich, braucht, bis es vollständig ausgewachsen ist. Theoretisch also bis zu diesem Zeitpunkt in irgendeiner Form immer wieder auf Hilfe angewiesen sein kann, um zu überleben. Und gerade in den ersten Lebensjahren ja zwingend auf die Unterstützung seines Familienverbundes, nenne ich es mal, angewiesen ist, um überleben zu können. Und alleine das, also der Mensch gehört da wirklich zu den Tieren, bei denen das am längsten, und zwar mit großem Abstand am längsten von allen Lebewesen der Fall ist. Alleine das zeigt, dass der Mensch nicht überleben kann, wenn nicht Kooperation und Nähe wirklich gegeben ist. Und alleine aus diesem Grund, das immer wieder in Frage zu stellen und dass das eben immer wieder in Frage gestellt und in Abrede gestellt und weggeredet wird, finde ich schon bemerkenswert.
Ja, also dieses Gerede von der Mensch sei inhärent egoistisch, da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, das fällt ja mit jeglicher wissenschaftlichen Untersuchung über soziale Zusammenhänge. Trotzdem ist es etwas, was sich gut hält. Und auch da, ja, läuft die Propagandamaschine anscheinend 1A. Traurig eigentlich. Aber nichtsdestotrotz. Mit Blick auf die Zeit und einer nicht auffindbaren Überleitung auf mein zweites Buch gehe ich einfach mal ganz plump rein. Mein zweites Buch ist mehr ein Heft als ein Buch und es ist von Rosa Luxemburg. Und es heißt Sozialreform oder Revolution. Es hat wenig ja, zentral mit Menschsein zu tun. Dementsprechend habe ich leider keine Überleitung gefunden, sondern es ist die Frage danach, was für einen Stellenwert Reformen eben im Kampf um den Sozialismus spielen und welchen Stellenwert die Revolution im Kampf um den Sozialismus spielt. Und ich muss sagen, ich stimme, das heißt, ich stimme nicht mit allem, was Rosa Luxemburg sagt, überein. Ich finde es immer ein bisschen anmaßend, solche großen Theoretikerinnen wie Rosa Luxemburg zu kritisieren. Ich muss sagen, ich liebäugel sehr mit der Staatstheorie von Poulantzas, der sehr dieses Transformationsbild eben hat. Das habe ich schon mehrfach angesprochen. Was ich bei Rosa Luxemburg aber besonders wichtig finde und was, glaube ich, gerade in linken Kreisen auch ein wichtiges Thema ist, wenn man sich zumindest nach meinem Empfinden immer größer werdenden Spalt zwischen der parlamentarischen Linken und der, ja, ich nenne es einfach mal revolutionären, roten, marxistisch-leninistischen Linken anschaut, ist immer diese Frage nach dem Parlament und Reformen, ob man sie braucht, ob man sie nicht braucht, dass das bürgerliche Parlament uns keine richtige Veränderung geben wird. Und dadurch, dass Rosa Luxemburg so eine große Theoretikerin ist, ziehe ich sie gerne heran in meiner Argumentation, denn dann hören mir Leute eher zu. Denn auch Rosa Luxemburg, die ja eine Revolutionärin war, hat immer zugesagt, es ist nicht Reform oder Revolution, sondern es ist Reform und Revolution. Eben, weil sie zwar sagt, die Revolution ist das Ziel, aber die Reform ist ein Mittel und das Parlament ist ein Kampfort auch für Sozialistinnen. Und sie stellt auch in diesem Buch nochmal sehr dialektisch dar, dass das eine ohne das andere vermutlich nicht möglich ist, eben weil Reformen als Instrument eine Möglichkeit sind, Forderungen zuzuspitzen, sie eben auch rechtlich zu verankern, sie auch zu erkämpfen und ganz materialistisch Verbesserungen für die ArbeiterInnen in diesem Land zu schaffen, um ihnen eben mehr Handlungsspielraum zu geben. Am Ende sagt sie dennoch, es braucht einen Bruch, es braucht die Revolution. Diese sehe ich in unserer momentanen Situation nicht. Andere Menschen kommen auf andere Ergebnisse, wenn sie das analysieren. Ich denke, die Revolution steht uns nicht bevor und ich weiß auch nicht, ob sie das Mittel ist, die uns letztendlich in eine, ja, Staatsform bringt, die ich für tragbar halte. Denn leider hat Revolution auch oft dazu geführt, dass eben eher autoritäre Systeme an dessen Stelle getreten sind. Das ist nicht zwangsläufig so und es kann sicherlich auch anders gehen. Darum soll es auch gar nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass ich denke, dass Rosa Luxemburg eine sehr gute Grundlage, eine sehr gute theoretische Grundlage über Marx hinweg bietet und sich eben diesen Fragen nach dem Wie gut stellt. Ob man mit ihr dann übereinstimmt, ist jedem selbst überlassen. Ich sage, man muss mehr Theorie als nur diese eine lesen. Dennoch Rosa Luxemburg eine der wichtigsten, eine der besonderssten, eine der leider sehr, sehr früh gestorbenen Theoretikerinnen und Revolutionärinnen der neueren Zeit.
Wobei man an der Stelle, glaube ich, auch wichtigerweise dazu sagen muss, Rosa Luxemburg ist ja nicht einfach gestorben, sondern ermordet worden von rechtsextremen Freikorps, die von der SPD beauftragt wurden. Also auch das gehört, glaube ich, mit dazu. Das nur an der Stelle zur SPD. Inhaltlich. Inhaltlich. Ich finde, dass die Thematik, die damit aufgemacht wird, unfassbar wichtig, weil wir eben, ich erlebe das auch so, dass sehr viel darauf, ja, dass dieser Widerspruch sehr viel besteht zwischen den revolutionär Denkenden und den, ja, reformistisch, parlamentaristisch denkenden Kräften innerhalb der Linken. Und da einfach aus einer anarchistischen Perspektive heraus wieder, möchte ich da gerne in den Raum werfen, ihr seid alle Reformisten. Also ich glaube nicht, dass es MarxistInnen so wahnsinnig gut zu Gesicht steht, die demokratischen SozialistInnen als ReformerInnen zu beschimpfen, während sie selbst damit agieren, den Staat an sich erhalten zu wollen. Das ist, glaube ich, eine relativ anmaßende Behauptung. Ich will wirklich niemanden fronten damit. Das ist nur vielleicht ein Gedankengang, ein Denkanstoß, der manchen helfen könnte, die eigene Haltung, auch die Haltung gegenüber GenossInnen, möglicherweise zu hinterfragen. Nur als eine Idee. Gleichzeitig gehe ich da voll mit. Also ich glaube, dass der Punkt der gegenseitigen Notwendigkeit und des Aufeinander-Angewiesenseins zwischen Revolution und parlamentarischer Veränderung, dass das absolut gegeben ist. Alleine die Tatsache, also alleine wenn ich mir ansehe, was wir jetzt gegeben haben im Augenblick, wo aus den Parlamenten heraus und aus der Regierung heraus, wenn ich auf einen Alexander Dobrindt schaue, so massiv gegen linke Kräfte vorgegangen wird, die größtenteils außerparlamentarisch organisiert sind, braucht es einfach braucht es linke Kräfte, die eben an diesen Stellen vertreten sind, die da die Notbremse ziehen können und die da dagegen agieren können, die möglicherweise auch, sei es nur, Verzögerungen erwirken können. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es fahrlässig ist, beides voneinander zu trennen.
Ja, das denke ich definitiv auch. Und ich glaube, wir können auch, und auch da haben wir letzte Woche schon mal ansatzweise drüber geredet, oder vorletzte, ich bin mir gerade nicht sicher, wir können ja auch viel mehr erreichen, wenn wir es eher schaffen, wieder das Ziel mehr in den Fokus zu setzen und den Weg dahin vielleicht auch gleichmäßig oder gleichmäßiger zu verteilen, eben auf außerparlamentarische und parlamentarische Kräfte. Ich meine, eine der zentralsten Figuren des linken Kampfes sind beispielsweise Gewerkschaften. Und die sitzen ja nun auch nicht im Parlament. Und kein Marxist, der was auf sich hält, würde sagen, Gewerkschaften sind etwas Schlechtes, wie sie sich entwickelt haben über die Zeit und was für Mechanismen des Kapitalismus auch innerhalb von Gewerkschaften greifen, seien mal dahingestellt. Ich glaube, so ein brüderlicher Zusammenschluss eben zwischen Parlament und außerparlamentarischen Strukturen ist das, was uns momentan auch zumindest in einer Position halten kann, in der wir handlungsfähig bleiben. Was darüber hinaus passiert, darüber lässt sich streiten. Ich glaube, was momentan am wichtigsten ist, ist eben dieses bisschen Demokratie, was wir irgendwie noch haben, nicht auch noch zu verlieren und die demokratischen Hebel, die wir haben, nicht loszulassen aufgrund von irgendwelchen, ja, ich finde es teilweise fast schon trotzig. Und es erinnert mich auch ein bisschen daran an die nachrevolutionäre Zeit des 19. Jahrhunderts, in dem es ja auch einen großen Streit innerhalb der KPD darum ging, ob sie an den Wahlen teilnehmen wollen oder nicht, eben auch aus dieser Frage nach dem bürgerlichen Parlamentarismus und ob man dem teilhaben möchte oder nicht. Sie haben sich dagegen entschieden und nicht allzu viele Jahre später nicht, dass die KPD jetzt schuld daran wäre, aber es hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, der leider eher aufgrund der Zentrumspartei dazu geführt hat, auch dass Hitler an die Macht gekommen ist. Rosa Luxemburg hat sich sehr für die Teilnahme an den Wahlen ausgesprochen, möchte ich dazu sagen, auch wenn sie die Revolution als größtes Ziel anerkannt hat. Ich glaube, wir müssen daraus lernen, aus diesem aus diesen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, und eben auch das Parlament so gut wie möglich versuchen für uns zu halten und möglichst viel Einfluss auch dort zu nehmen. Denn es wäre verschwendet, das nicht mal zu versuchen. So.
Das denke ich auch. Es macht nebenbei, glaube ich, noch eine weitere Perspektive auf, die ich für sehr wichtig halte, nämlich die Frage oder den Aspekt, dass es wichtig ist, dass auch immer internationalistisch zu denken, dass wir einfach immer im Blick haben müssen, dass die Frage, ob Reform oder Revolution, nie etwas ist, das sich auf einzelne Länder beschränken darf. Beziehungsweise es kann sich durchaus auf einzelne Länder beschränken, aber wo ist es sinnvoll, welchen Weg zu gehen? Und wenn wir uns beispielsweise die aktuelle Situation in der Weltlage vor Augen führen, dann würde einfach nur angenommen, wir hätten jetzt eine sozialistische Revolution in Deutschland. Ich kann dir ziemlich genau sagen, dass die möglicherweise sogar Erfolg haben könnte, dass die aber innerhalb von 48 Stunden von bereits in Deutschland stationierten US-Truppen niedergeschlagen würde. Und deshalb glaube ich, ist das etwas, sind das Vorgänge, denen mit dem nötigen Realismus begegnet werden muss. Währenddessen, einfach nur angenommen, eine sozialistische Revolution in den Vereinigten Staaten von Amerika hätte ganz andere Auswirkungen auf das Weltgeschehen. Hätte ehrlicherweise im Augenblick auch die Auswirkungen, dass wir möglicherweise sehr, sehr schnell internationalen Frieden hätten. Nur so eine Idee an die Comrades from the USA an dieser Stelle.
Ich meine, Marx hat ja selbst gesagt, die Revolution muss im meist industrialisierten, kapitalistischsten Land geschehen. Und das ist nun die USA. Und dementsprechend kann ich dir da nur beipflichten.
Wenn die Hegemonialmacht kippt und sozialistisch wird, dann hätten wir schon sehr, sehr viel. Und dann im Übrigen wäre auch der Sozialismus über reine Reform in Deutschland absolut denkbar, meines Erachtens. Nicht nur meines Erachtens, ich glaube, damit bin ich, oder ich glaube, da würde sich auch ein sehr schneller Konsens finden. Wo wir gerade bei den USA sind, die haben ja im Moment ich würde es nicht als revolutionäre Bestrebungen bezeichnen, aber da findet im Moment auch ein Kippen statt, ein Kippen, das auf sehr vielen Ebenen sich abspielt, unter anderem innenpolitisch in den USA durch den Einsatz der Eisbehörde, die ja wirklich in Gestapo-Manier, muss man sagen, vorgeht und dort letzten Endes, muss man sagen, den Rassismus von Donald Trump und auch großer Teile der Bevölkerung einfach umsetzt und dabei jeden Schaden, den sie damit erzeugt, willentlich in Kauf nimmt. Das ist etwas, das bei uns gerne mit einiger Empörung betrachtet und beleuchtet wird, wobei man jetzt sagen muss, auch in Europa erleben wir, dass ganz ähnliche Abschiebezustände stattfinden und auch ganz im Allgemeinen innerhalb der Gesellschaft einfach ein, ganz massiver Rassismus vorherrscht. Das bringt mich jetzt zu meinem dritten Buch. Ich habe eine Überleitung geschafft, dass ich wirklich auch nur dringend allen empfehlen möchte. Und zwar geht es um das Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hastas. Ein extrem aus einer sehr persönlichen Perspektive herausgeschriebenes Buch einer schwarzen Frau in Deutschland, die ja sehr nachvollziehbar für mich beschreibt, wie einfach ja Rassismus in all seinen Facetten in unserer Gesellschaft verankert ist und tief verwurzelt ist in unserem Alltag, in unserer Sprache, in unserem Verhalten, in Verhaltensmustern, die wir einfach gesellschaftlich beigebracht bekommen und anerzogen bekommen. die sehr gut belegt, wie das dann auch nochmal auf intersektionalen Ebenen mit anderen Diskriminierungsformen ineinander greift und sehr aufrüttelnd ist, wie ich finde, eben gerade für weiße Menschen in Deutschland, die selbst keine rassistischen Diskriminierungserfahrungen machen und auch gar nicht in diese Situation kommen können, einfach aufgrund eigener Privilegien, die gegeben sind. Und das ja einfach einen Blick dafür öffnet, wie damit umzugehen ist. Es ist ein Buch, das gerade für Menschen, die sich damit zum ersten Mal beschäftigen und ihre eigenen Denkweisen innerhalb einer ja gegebenen White Supremacy Culture, die wir einfach haben, zum ersten Mal hinterfragen, ist es ein sehr unangenehmes Buch. Also es ist nicht angenehm, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen, wie man mit anderen Menschen eben auch umgeht, oftmals mit den besten Absichten, aber gleichzeitig eben auch oder gerade dadurch ein sehr aufrüttelndes und augenöffnendes Buch, das ich wirklich nur extrem empfehlen kann, wenn ihr wollt, dass ihr mit euren Mitmenschen besser umgeht und zwar so umgeht, wie ihr auch wollt, dass mit euch umgegangen wird, weil einfach ja sehr vieles an diskriminierenden und rassistischen Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft zum guten Ton gehört, ohne dass wir es wissen.
Ja, ich finde, Rassismus ist ein Thema, mit dem sich zwar viele Menschen, glaube ich, schon auseinandersetzen, vor allem viele Menschen schon auseinandersetzen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es oft eine relativ unpersönliche Auseinandersetzung ist, beziehungsweise es natürlich jedem Menschen schwer fällt, eigenes Fehlverhalten irgendwie einzugestehen und zu reflektieren. Also ich glaube, es braucht auch eine unpersönliche Auseinandersetzung damit, weil ich glaube, dass wir solche Thematiken wie Kolonialismus auch mit einbeziehen und verstehen müssen, um Rassismus wirklich verstehen zu können. Auf der anderen Seite ertappe ich mich aber auch selber dabei, einfach sehr internalisierte Gedankengänge zu haben, insbesondere wenn es um Rassismus geht. Einfach weil ich mich lange nicht so sehr damit auseinandergesetzt habe, als ich es hätte müssen, beziehungsweise man ja auch schon als Kind total viel mitbekommt, wo erstmal dahingestellt ist, ob man sich als Kind da richtig mit auseinandersetzen kann, dass wo eher die Eltern dann die Rolle einnehmen müssten, das zu reflektieren, beziehungsweise je nachdem, woher man kommt, man natürlich auch weniger oder mehr mit Menschen anderer Hautfarben und Herkünfte konfrontiert wird. Das habe ich beispielsweise sehr, sehr stark gemerkt, als ich in eine größere Stadt gezogen bin. Ich komme aus einer super kleinen Stadt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, der Umgang ist hier vielleicht auch ein anderer, weil man sich besser kennt. Und in deutschen Kleinstädten hat man auch oft einfach keine Lust, sich mit diesem latenten Rassismus auseinanderzusetzen, weil man es an vielen Stellen ja auch nicht muss, in dem Sinne, als dass man keinen Gegenwind bekommt, ne? Also gerade wenn du Sprache ansprichst, ist das ja immer wir haben das immer schon so gesagt und das schadet ja doch niemandem, etc., etc. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich glaube, wir müssen da einfach in den sauren Apfel beißen und uns sagen und uns auch immer wieder sagen, nee, Digga, klatscht's bei dir. Das ist nicht okay, das so zu denken und das ist nicht okay, das so zu machen. Sich eben immer wieder selbst zu challengen mit eben diesen Dingen und diesen Thematiken, weil nur, und so lernen wir ja als Menschen auch, klassische Konditionierung ist ja tatsächlich etwas, was auch bei Menschen und nicht nur bei Hunden ganz gut funktioniert. Und je öfter man sich etwas sagt, desto mehr internalisiert man es, ja. Und je öfter ich einen automatisierten Gedanken habe, der eventuell rassistisch ist, und je öfter ich mir dann selber sage, stopp, das ist nicht so. Das ist einfach auch faktisch falsch, was du gerade denkst, das ist ein Vorurteil, das ist sonst was, desto eher schafft man es vielleicht auch, diese Dinge zu überwinden. Und ich glaube, ja, ich habe das Buch selbst leider nicht gelesen, aber dazu braucht es einen Einstieg. Und da müssen wir vielleicht auch dankbar sein, dass sich immer noch und immer wieder betroffene Menschen finden, die sagen, okay, und ich erkläre es dir halt nochmal, auch wenn du eigentlich alt genug bist, um es selber rauszufinden.
Toll. Also das ist wirklich ein, ja, es muss man auch, glaube ich, immer wieder dazu sagen, es ist nicht die Aufgabe am Ende betroffener Menschen, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Die müssen wir uns als eben nicht Betroffene schon selbst erarbeiten. Aber genau dafür ist das wirklich ein extrem, wie ich finde, extrem gutes Buch. Neben vielen anderen, also das soll überhaupt keine anderen irgendwie kleiner reden, als sie sind. Mir hat das sehr geholfen, Denkmuster zu verstehen. Dazu gehört eben auch die Tatsache, dass Rassismus gerade in unserer Gesellschaft etwas ist, was, glaube ich, nahezu, inzwischen sind es vermutlich leider erheblich weniger, aber wahrscheinlich 90% der Menschen mit allem Nachdruck von sich weisen würden und sich eben nicht rassistisch verhalten wollen, gleichzeitig aber eben auch und keine RassistInnen sein wollen, gleichzeitig aber auch die ja eigenen Verhaltensweisen einfach in vielen Fällen nicht hinterfragen wollen. Und da ist das zu diesem Buch ist mir jetzt gerade eingefallen, das hatte ich vergessen über Jahre, aber als dieses Buch vor einigen Jahren erschienen ist, und in diesem Buch geht es eben unter anderem darum, dass Menschen in Deutschland oder generell weiße Menschen dazu neigen, anders aussehenden Menschen oder Menschen mit anderen Ethnien, als sie selbst haben, bestimmte Herkünfte zu unterstellen. Und als dieses Buch dann erschienen ist, hat meine Nemesis Dieter Nuhr im ZDF darüber gesprochen und erzählt, dass es hier jetzt ein Buch einer amerikanischen Schriftstellerin gibt, die weißen Menschen ganz pauschal Rassismus unterstellt, was ja in sich auch Rassismus ist. Jokes on Dieter Nuhr, Alice Hastas ist eine deutsche Schriftstellerin, der tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, ohne jede amerikanische Vorfahren, der Dieter Nuhr hier eben genau das unterstellt, worum es im Buch geht. Also einen dieser Aspekte. Und ich finde, das illustriert wahnsinnig gut, wo eben diese Probleme bei uns so tief verankert und internalisiert sind in unserer Gesellschaft, der ja viele alte Denkweisen immer und immer zu innewohnen.
Definitiv. Danke für die Überleitung an dieser Stelle. Denn Dieter Nuhr ist ja nicht nur für seinen Rassismus und seine Queerfeindlichkeit bekannt, sondern auch für seinen Sexismus. Und da kommen wir an dieser Stelle einmal zu meinem letzten Buch, was Gott sei Dank nicht allzu viel mit Dieter Nuhr zu tun hat, weil dann hätte ich es nicht gelesen. Es gibt es auch auf Deutsch. Ich habe es auf Englisch gelesen. Die deutsche Übersetzung wäre dann, warum Frauen besseren Sex im Sozialismus haben. Und ja, es geht um Sex auf der einen Seite, eben als Beispiel dafür, wie die Gesellschaft auch also vom Kapitalismus geprägt ist. Die Schriftstellerin Kristen R. Godsey hat eigentlich für die New York Times einen Artikel geschrieben, der so gut ankam, dass sie ein ganzes Buch über dieses Thema geschrieben hat. Denn Menschen reden und denken gerne über Sex nach. Wie sie allerdings über Sexualität und Sex nachdenken, ist dann doch leider nicht so frei, wie wir es uns gerne manchmal erdenken. Sie spricht davon, dass Sex im Kapitalismus indirekt zumindest getauscht wird, und zwar gerade von Frauen an Männer, denn Frauen sind wesentlich öfter als Männer sind von ihrem Partner ökonomisch abhängig. Das liegt daran, dass Frauen viel mehr als Männer Care-Arbeit übernehmen, dass Frauen noch immer schlechter bezahlt werden, und dass dieser ganze Komplex der Frauenarbeit etwas ist, was mit sehr viel Selbstverständlichkeit und wenig Vergütung einhergeht. Und weil historisch wie auch noch aktuell Frauen durch Ehe und eben auch insbesondere durch Ehe zu Männern und durch heterosexuelle Beziehungen nach außen oder im System eine gewisse Sicherheit bekommen. Und sie geht dann über die alten Sowjetunion-Staaten dahin, dass erwiesenermaßen in sozialistischen Ländern es empirische Hinweise darauf gibt, dass es höhere Orgasmusraten und egalitärere sexuelle Beziehungen gab. Denn Frauen in sozialistischen Ländern mussten sich eben weniger mit Kinderbetreuung auseinandersetzen, da dies sehr verstaatlicht und vergesellschaftlicht war. Frauen konnten sehr viel früher arbeiten und haben ähnlich viel Geld wie die Männer oder gleich viel Geld wie Männer für ihre Arbeit bekommen und berichteten und berichten bis heute von höherer allgemeiner Zufriedenheit eben in ihrer Herkunft oder beziehungsweise als das Land, in dem sie leben, noch sozialistisch war. Es geht also darum, dass es uns allen dann am Ende des Tages besser gehen würde, hätten wir den Sozialismus, denn wir hätten besseren Sex. Und ich finde das sehr spannend, das genau in diesem Thema aufzuziehen, weil das ja im Grunde genommen jeden Aspekt von Beziehungen natürlich auch mitbetrifft. Ne? Je sicherer eine Frau ist, desto eher kann sie gewalttätige Partner verlassen, also ökonomisch sicherer ist, kann sie gewalttätige Partner verlassen. Man begegnet sich eher auf Augenhöhe. Auch das ist für Beziehungen im Allgemeinen natürlich etwas Zuträgliches. Und im Buch wird auch, ich würde sagen, die Hälfte des Buches besteht auch erstmal daraus, so einen materialistischen Feminismus irgendwie zu beleuchten und zu erklären. Dementsprechend eine große Empfehlung. Und auch immer ein toller Fun Fact, wenn man über Sozialismus spricht.
Das glaube ich. Das ist, glaube ich, gerade im Gespräch mit denjenigen, die am meisten gegen sozialistische Ideen in Stellung gebracht werden und die da am meisten immer wieder mobilisiert werden und ganz gezielt angesprochen, nämlich junge Männer, glaube ich, ein durchaus hilfreiches Argument.
Ja, definitiv. Ich glaube, also es ist ja ohnehin schon zu beobachten, dass gerade junge Frauen eher links sind, ne, und gerade junge Männer eher rechts. Da lässt sich natürlich auch die Frage aufmachen, mögen die Faschismus, weil sie schlecht im Bett sind und Frauen dann da nicht entkommen können? Man weiß es nicht. Aber ja, ich finde, solche Bücher, und ich glaube, dass es gibt ja viele Thematiken, die aus dem Gesichtspunkt beleuchtet werden. Ich finde es immer, das illustriert schön, in welchen Bereichen unser Staatssystem und unser wirtschaftliches System überall greift. Also es verfolgt einen bis ins Schlafzimmer und das ist irgendwie ein bisschen gruselig auch. Aber noch ein Grund, sich zu engagieren vielleicht.
Absolut, ja, und ich glaube, es ist ja auch etwas, was sehr gut greifbar ist am Ende des Tages, wenn man es einfach darauf herunterbricht, dass, und ich glaube, damit wird es für alle Menschen und eben nicht nur im Sinne von ausschließlich für Frauen verständlich, dass einfach eine Gesellschaft, in der alle Menschen sich sicher fühlen können, einfach weil sie nicht einer ständigen Bedrohung ausgesetzt sind, ihre Existenzgrundlage zu verlieren, natürlich entspannter durch die Welt wandeln können und natürlich dadurch ein ja weniger gezwungener Umgang miteinander möglich ist. Und natürlich ist das für die einen existenzbedrohender als für die anderen. Das ist steht vollkommen außer Frage. Aber ich glaube, dass alleine über diesen Gedankengang es dann durchaus wahrscheinlich für jeden Menschen nachvollziehbar werden kann.
Ja, also ich finde, das Buch ist auch sehr, sehr einfach geschrieben. Also man versteht das gut. Und es macht Lust auf mehr. Und zwar Lust darauf, die bestehenden Verhältnisse zu verändern. Wo der Übergang zu unserem allwöchentlichen Abschlussplädoyer vielleicht auch jetzt angemessen ist, nach einer Stunde 15, die hier bei uns zumindest auf der Uhr steht. Organisiert euch.
Yes, organisiert euch, geht in Gewerkschaften. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das angemessen ist, was du gerade beschrieben hast, jetzt auf Gewerkschaftsleben zu beziehen. Aber vertraut mir einfach, das ist gut.
SozialistInnen bumsen besser. Und wenn ihr besser bumsen wollt, vielleicht hilft Verdi dabei auch.
Verdi, IG Metall, alles außer die DPOLG. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
Und liked, kommentiert, teilt, speichert.
So.
Und erzählt euren Lieblingsunternehmen davon, dass wir hier nicht nur über Linksextremismus reden, sondern auch über sehr menschliche Grundbedürfnisse. Und vielleicht möchten sie uns dann Geld geben.
Eben, ich meine, wir können hier auch gerne so ein Es rappelt im Karton Einspieler mit reinnehmen. Es ist vollkommen... Diejenigen, die cool sind, dürfen uns schreiben. Allen anderen antworten wir einfach nicht.
So, und damit eine wunderschöne Woche.
Die wünsche ich dir auch, Laura. Ich danke dir und euch wünsche ich ebenfalls eine wunderschöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder.
Tschüss.
Macht's gut.